Es geht weiter im Strafrecht und wir schauen uns heute die Körperverletzung mit Todesfolge aus § 227 StGB an. Und der Aufbau ist identisch mit dem Aufbau aus 226 der schweren Körperverletzung. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier beim Erfolg, bei der Erfolgsqualifikation, da brauchen wir beim § 227 den Tod des Opfers, während wir beim 226, ja beispielsweise Verlust des Augenlichts, Entstellung oder man verliert eine Gliedmaße, solche Sachen, die müsste man hier beim 226 prüfen. Hier beim 227 prüft man den Tod und auch wieder hier seht ihr diese 5 Punkte, die ihr immer prüft. Okay, dann stellt sich die Frage für euch, ja, in welcher Reihenfolge prüfen wir das denn in der Klausur? Also irgendjemand ist umgekommen, dann solltet ihr natürlich zuerst den Mord oder den Totschlag prüfen, weil das sind die Delikte, die die höchste Strafandrohung haben. Das sind die schwerwiegendsten Delikte, deswegen muss man diese zuerst prüfen. Okay, dann als zweites müsst ihr eigentlich die Körperverletzung mit Todesfolge prüfen, weil das ist das zweitschwerwiegendste Delikt, weil der Strafrahmen ist da, glaube ich, nicht unter 3 Jahren oder so. Und das Problem ist aber, der 227, der enthält den Grundtatbestand der Körperverletzung. Deswegen solltet ihr, und das ist auch zulässig so, also das machen viele so, solltet ihr zunächst einmal den Grundtatbestand prüfen, die Körperverletzung, und dann, nachdem ihr die Körperverletzung geprüft habt, schaut ihr dann, ob eine Körperverletzung mit Todesfolge vorliegt. Also dann prüft ihr als erstes Mord oder Totschlag, dann prüft ihr Körperverletzung, dann prüft ihr Körperverletzung mit Todesfolge und ganz zum Schluss prüft ihr die fahrlässige Tötung nach § 222 StGB. Okay, hier seht ihr wieder eine Aufzählung aller erfolgsqualifizierten Delikte und falls ihr das dürft in eurem Bundesland, dann solltet ihr neben diesen Delikten solltet ihr den § 18 und den § 11 Absatz 2 kommentieren. Okay. Ja, die Grundidee, da bin ich schon in meinem Strafrecht-AT-Video drauf eingegangen. Und was ich aber nochmal hier erwähnen wollte, ist die Versuchsstrafbarkeit bei erfolgsqualifizierten Delikten. Ihr kennt diese 4 Varianten. Es gibt einmal: Das Grunddelikt wurde vollendet und die Erfolgsqualifikation ist eingetreten, dann haben wir einen ganz normalen § 227 oder ein anderes erfolgsqualifiziertes Delikt, beispielsweise Raub mit Todesfolge oder Brandstiftung mit Todesfolge. Okay, die wohl klausurrelevanteste Konstellation ist die, wo das Grunddelikt versucht wurde und die Erfolgsqualifikation eingetreten. Das ist der sogenannte erfolgsqualifizierte Versuch. Und wenn sowohl das Grunddelikt als auch die Erfolgsqualifikation versucht wurden, dann liegt ein Versuch der Erfolgsqualifikation vor. Und das gleiche, wenn das Grunddelikt vollendet wurde und die Erfolgsqualifikation wurde nur versucht, dann haben wir auch einen Versuch der Erfolgsqualifikation. Okay, ja, hier seht ihr den Aufbau, wie ihr das prüfen würdet in der Klausur. Und dann komme ich eigentlich zu dem Punkt, den ich in diesem Video hier behandeln wollte, den ich auch im Strafrecht-AT-Video ja versprochen habe. Und das ist der Gefahrverwirklichungszusammenhang bzw. die tatbestandsspezifische Gefahr, die sich realisieren muss. Okay, als erstes fange ich mal damit an, warum gibt es überhaupt diese Voraussetzung? Die Rechtsprechung hat diese Voraussetzung entwickelt, weil der Strafrahmen bei den erfolgsqualifizierten Delikten, der ist richtig hoch. Ihr müsst das mal vergleichen. Fahrlässige Tötung ist 222 bis zu 5 Jahre, während Körperverletzung mit Todesfolge ist mindestens 3 Jahre. Also der Strafrahmen ist wirklich ein ganz anderes Level, sogar 2 ganz andere Level darüber. Und dann ergibt es natürlich auch Sinn, weil bei der Körperverletzung mit Todesfolge oder bei den erfolgsqualifizierten Delikten, da gibt es noch ein Handlungsunrecht, weil da wollte der Täter den ja auch wirklich ja, körperlich misshandeln, aber dann ist diese Folge fahrlässig eingetreten. Während bei der fahrlässigen Tötung, das kann schnell mal passieren. Also, ja, ein Autounfall, der Fahrer, der ist halt im Minutenschlaf oder der war am Handy, aber der will keine andere Person töten und zack, dann kommt es zum Autounfall und das ist dann halt richtig schlecht ausgegangen für das Opfer und das ist tot. Das ist bis zu 5 Jahre, weil da gibt es kein Handlungsunrecht. Das Erfolgsunrecht ist natürlich riesengroß. Es gibt kein größeres Erfolgsunrecht als den Tod einer Person. Deswegen gibt es da halt noch bis zu 5 Jahre. Aber das Handlungsunrecht, das ist da halt sehr gering. Und deswegen gibt es diese zusätzliche Voraussetzung, die noch erfüllt sein muss. Und diese Voraussetzung ist ziemlich schwer zu greifen. Deswegen schauen wir uns ein paar Beispiele an. Und ich hoffe, das wird dann klar am Ende. Ich gebe auch am Ende noch ein paar Kriterien, die ihr in der Klausur verwenden könnt, um dann zu argumentieren. Schauen wir uns den Rötzl-Fall an. Ganz bekannter Fall. Wir haben hier den A und die B. Und der A, der misshandelt die B häufiger oder regelmäßig. Und so auch an diesem Tag. Er kommt nach Hause und schlägt der B auf die Nase. Auch bricht er ihren Arm. Die B flüchtet jetzt nach oben zum Balkon und möchte dort von dem einen auf den anderen klettern, um dem Täter zu entkommen. Und jetzt bei diesem Versuch stürzt die B ab und stirbt. Okay, jetzt stellt sich die Frage, ist das hier eine Körperverletzung mit Todesfolge? Der hat die ja geschlagen ins Gesicht, die hatte eine gebrochene Nase und einen gebrochenen Arm. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, aus dieser Handlung, aus dieser Körperverletzungshandlung, resultierte daraus die Gefahr, dass sie später von einem Balkon stürzt und stirbt. Und hier hat der BGH gesagt, nein. Und die Begründung ist, durch die Körperverletzungshandlung an der Nase und an dem Arm realisiert sich nicht die Gefahr, dass das Opfer vom Balkon fällt. Wäre sie durch die Körperverletzungshandlung in Panik oder Todesangst versetzt worden, so hängt damit die Gefahr zusammen, dass sie nicht mehr rational handelt. Das war hier aber nicht der Fall, weil die B wurde schon häufiger misshandelt und sie wusste auch deshalb, dass der A keinen Tötungsvorsatz hatte. Weil der A hat sie halt immer nur ja, blutig geschlagen, aber der wollte sie nie töten. Und deswegen handelte sie hier eigenverantwortlich in ihrem Fluchtversuch und deswegen ist der Gefahrverwirklichungszusammenhang zu verneinen und dementsprechend ist der A hier nicht wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu bestrafen. Okay, ihr merkt, man hat hier ziemlich viele ja, normative und auch eigenverantwortlich, das hört sich ja schon sehr nach objektiver Zurechnung an und das ist es auch ein bisschen. Ja, also man muss hier werten. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an, der Fenstersturzfall. Die Täter misshandelten das Opfer. Unter anderem schlugen sie es mit einem Besenstiel auf dessen Stirn. Das führte zu einer stark blutenden Platzwunde und zu einem Schädeltrauma ersten Grades. O war sichtbar benommen und litt unter Bewusstseinsstörung. Es folgten zusätzlich dazu noch mehrere Schläge gegen den Bauch und gegen den Kopf. Der O wollte frische Luft schnappen und humpelt deswegen dann zum Fenster und dort fällt er dann aus dem 8. Stockwerk, ich glaube es waren 25 Meter in die Tiefe und starb dann. Natürlich, bei 25 Meter, da macht man nicht mehr viel. Okay, so, jetzt stellt sich die Frage, ist das hier eine Körperverletzung mit Todesfolge? Das hört sich doch ziemlich nach dem ersten Fall an. Hier gibt es aber wirklich wesentliche Unterschiede. Deswegen ist der Gefahrverwirklichungszusammenhang hier zu bejahen. Die tatbestandsspezifische Gefahr der Körperverletzung hat sich hier im Tod realisiert. Und der Grund dafür ist der folgende. Das Opfer hat hier ein Hirntrauma erlitten und wurde auch verständlicherweise in Todesangst versetzt, weil die Täter haben mit einer wirklichen Brutalität auf das Opfer eingewirkt. Also mit Schlägen und wenn man eine blutende Platzwunde hat und ein Schädeltrauma und man ist schon, man hat schon Bewusstseinsstörungen, dann schlagen die mir noch gegen den Kopf und in den Bauch. Also all das ist schon echt brutal, was die hier gemacht haben. Und deswegen wurde das Opfer verständlicherweise in Todesangst versetzt. Und diese Todesangst hat dann halt dazu geführt, dass das Opfer die Selbstkontrolle verloren hat am Fenster und dann durch das Fenster gefallen ist, in die Tiefe und dadurch gestorben ist. Das war bei dem vorherigen Fall anders. Bei dem vorherigen Fall, da war keine Todesangst, keine Panik, weil das Opfer wusste, der wird mich hier misshandeln, aber der wird nicht weitergehen, der wird mich nicht töten. Und das passierte ja auch regelmäßig. Deswegen war da die Todesangst jedenfalls nicht so, oder die Panik nicht so angezeigt wie in diesem Fall hier, wo das zum ersten Mal passierte. Und auch hier waren die Verletzungen deutlich schlimmer mit einem Schädeltrauma. Das ist nicht nur ein gebrochener Arm oder eine gebrochene Nase. Und deswegen hat der BGH in diesem Fall den Gefahrverwirklichungszusammenhang bejaht. Okay, dann nächstes Beispiel. Und dieses Beispiel hat mich sogar auf TikTok, da haben die das runtergenommen, weil, ich war anscheinend ausländerfeindlich in dem Beispiel, aber ich habe ja nur den Sachverhalt hier dargestellt. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Hier ist der Sachverhalt aus dem BGH-Urteil. A und 10 weitere Personen suchen Ausländer in der Umgebung, um diesen eine Lektion zu erteilen. Die 11 Personen umfassende Gruppe findet den Kubaner O und rennt mit Messern und Gebrüll auf diesen zu. Der O rennt davon und die Gruppe nimmt die Verfolgung auf. Unter anderem schmeißen die auch noch mit Steinen auf den, aber die verfehlen. Der O flüchtet jetzt zu einem Mehrfamilienhaus. Und weil er die Haustür dort nicht öffnen kann, tritt er in Todesangst die untere Glasscheibe der Tür ein. Beim Durchsteigen jetzt in den Flur verletzt er sich an der Wade und eine Schlagader wird durchtrennt und der O verblutet binnen kurzer Zeit. Okay. Liegt jetzt hier ein Gefahrverwirklichungszusammenhang vor? Und die Antwort ist ja. Natürlich müsst ihr hier die Eigengefährdung problematisieren, weil der O hat ja freiverantwortlich und auch mit Tatherrschaft die Scheibe durchtreten und hat sich dann selbst verletzt. Das ist ja eigentlich eine Eigengefährdung. Aber wir haben hier wirklich ein besonders krasses Vorgehen, weil wir haben eine Gruppe von 11 Leuten, die auch wirklich mit Stein geworfen haben auf den O und auch mit Messern und Gebrüll. Und das waren auch so Rechtsextremisten oder so. Also die waren wirklich krasse Leute, die wollten denen wirklich, wirklich eine Lektion erteilen. Und dass dann bei dem O eine Todesangst ausgelöst wird, die dann den O zu waghalsigen Fluchtmanövern verleitet. Das ist verständlich. Bei 11 Leuten, da macht ihr nichts. Da könnt ihr so viele Hollywood-Filme sehen, wie ihr wollt. Also bei 11 Leuten in der Realität, das ist wirklich eine Übermacht. Und dass man da als O in Panik gerät, ist völlig verständlich. Und dass er dann zu diesem Fluchtmanöver, was mit hohem Risiko verbunden war, natürlich, greift. Das ist in dieser Körperverletzungshandlung schon angelegt gewesen, diese Gefahr. Und deswegen hat der O Deswegen hat der BGH hier die Körperverletzung mit Todesfolge bejaht. Eine andere Ansicht ist aber hier sehr gut vertretbar. So zumindest meine Uni in der Lösung, die hat in dieser Lösung gesagt, ja, die Todesangst, die wurde hier rein psychisch verursacht und deswegen hat die, ja, ist in der Lösung, wurde der Gefahrverwirklichungszusammenhang verneint. Okay. Letztes Beispiel hier, der zweite Fenstersturzfall. Und hier passierte in der Wohnung das Folgende. Der M schreit seine Frau F an oder die Frau F an, dass er sie umbringen werde. Und er rammt ihr ein 20 cm langes Küchenmesser in den Rücken. Das Messer dringt 4 cm in den Körper der F ein. Die F gerät in Panik und will über die Fensterbänke fliehen. Dabei rutscht sie aus und sie fällt 25 Meter in die Tiefe und stirbt natürlich. So. Auch in diesem Fall hat der BGH den Gefahrverwirklichungszusammenhang bejaht, weil wir haben hier auch wieder ein Messer und er hat das auch noch mit mündlich gesagt, dass er sie töten werde. Dann ist sie natürlich in Panik und Todesangst versetzt worden. Und wenn man in Panik und Todesangst ist, da trifft man halt nicht die klügsten Entscheidungen. Man handelt nicht mehr voll rational. Also jetzt so ich hier, wie ich am PC sitze und dieses Video aufnehme, ich könnte mir nie vorstellen, in 25 Metern Höhe über Fensterbänke zu klettern. Also das ist wirklich waghalsig und wirklich gefährlich, wahrscheinlich auch irrational. Da hätte sie womöglich einen anderen Fluchtweg suchen müssen. Und deswegen wurde sie aber halt aufgrund dieser Todesangst mit dieser wirklich gefährlichen Körperverletzungshandlung, mit dem 20 cm langen Messer, wurde sie zu diesem Fluchtmanöver verleitet und da ist halt was schiefgegangen. Das war aber schon, diese Gefahr war schon in der Körperverletzungshandlung mit enthalten und deswegen hat der BGH hier auch den Gefahrverwirklichungszusammenhang bejaht und der Täter wurde hier wegen Körperverletzung mit Todesfolge bestraft. Okay. Ihr seht also, man kann ein paar Kriterien heranziehen. Und ihr müsst halt wirklich auf die konkreten Verletzungshandlungen schauen. Ist das hier ein 20 cm langes Messer, was einer in den Rücken gerammt wurde? Oder ist das nur ein gebrochener Arm? Oder ist das hier ein Hirntrauma? Oder ist das hier eine riesengroße Gruppe mit 11 Leuten, die auch wirklich brutal agiert und wurde dann das Opfer in Todesangst versetzt oder passierte das häufiger, die Misshandlung? Das sind so alles Kriterien, die wir hier in diesen 4 Beispielsfällen entwickelt haben. Das solltet ihr euch, müsst ihr euch gar nicht merken, aber nur damit ihr so ein Gefühl habt, womit ihr halt argumentieren könnt in einer Klausur. Meistens wird es da kein richtig oder falsch geben, nur in so wirklich komischen Fällen. Ich glaube, in dem Schwabe-Lehrbuch war mal so ein Fall, irgendwie Körperverletzung, dann ist der im Krankenhaus deswegen und das Opfer zieht dann den Verband ab und humpelt aus dem Krankenhaus und flieht und später stirbt das an der Verblutung oder sowas. Also wirklich, das ist, das Opfer war ja schon im Bett und es war alles super und da war es dann halt wirklich nicht mehr angezeigt, den Verband abzunehmen. Warum nimmt man dann den Verband ab und warum flieht man von Ärzten? Also das ist dann wirklich schon ein ganz komischer Fall. Da muss man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass eine Körperverletzung mit Todesfolge nicht gegeben ist. Aber okay. Letzte Folie hier, die ich in meinem Strafrecht-AT-Video halt noch nicht erwähnt habe. Und das ist die Beteiligung an erfolgsqualifizierten Delikten. Hier ein Beispiel. Der A stiftet den B zu einer Körperverletzung an. Diese Körperverletzung führt der B auch aus. Und das Opfer stirbt aber fahrlässig. Und jetzt stellt sich die Frage, hat sich der A wegen Anstiftung zur Körperverletzung mit Todesfolge strafbar gemacht oder halt nur zur Anstiftung zur Körperverletzung. Und hier ist es mir ganz wichtig, dass ihr ja wie immer prüft. Also wir brauchen im objektiven Tatbestand eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Hier natürlich 11 Absatz 2 zitieren, weil ein erfolgsqualifiziertes Delikt ist ein Vorsatzdelikt. Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat 11 Absatz 2. Dann bestimmen, hervorrufen eines Tatentschlusses. Okay, war laut Sachverhalt gegeben. Dann kommt ihr zu dem doppelten Anstiftervorsatz. Der Vorsatz muss sich hier auf diese beiden Sachen beziehen. Das war hier der Fall. Und dann hier der wichtige Punkt, die Neuerung. Es muss gegeben sein, dass der Anstifter A hier auch Fahrlässigkeit bezüglich der Todesfolge hatte. Also wir müssen dem A auch Fahrlässigkeit vorwerfen. Das ist ganz wichtig, das steht auch so in § 18 StGB, knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer, nur wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Also der A muss hier auch Fahrlässigkeit bezüglich der Todesfolge haben. Und sagen wir mal, im Sachverhalt steht, dass der B immer brutal ist und der ist dem Opfer auch stark körperlich überlegen, während der B 2 Meter groß ist und über 100 Kilo wiegt und das Opfer ist 1 Meter, keine Ahnung, 64 und dann, ja, wenn es dann solche Indizien gibt im Sachverhalt, dann können wir definitiv hier die Fahrlässigkeit von dem A bejahen bezüglich der Todesfolge und dann hat sich der A, wenn hier Rechtswidrigkeit und Schuld gegeben ist, dann hat sich der A wegen Anstiftung zur Körperverletzung mit Todesfolge strafbar gemacht. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Hier seht ihr die Kontrollfragen und dann könnt ihr natürlich wie immer Kommentare unten da lassen. Ihr könnt den Kanal auch wie immer gerne abonnieren. Hier könnt ihr euch jetzt noch mein sehr klausurrelevantes Video zum erfolgsqualifizierten Versuch anschauen und wie man den in der Klausur prüft. Und ansonsten verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.